Ja, auch von mir noch einen guten Morgen. Schön, dass ihr alle so zahlreich da seid. Finde ich interessant, wenn man neue Gesichter auch sieht, jeden Gottesdienst. Ich frage mich immer, wie kommen die Leute alle zu uns? Ja, also wer die OCG wöchentliche E-Mail kriegt, der weiß eh schon, was das Thema ist. Ich bin mir sicher, ihr schaut da alle schön rein, gell? Ja, der Titel war jetzt, den ich so gewählt habe. Das ist immer das Schwierigste an der Predigt, muss ich sagen. Ich habe die Predigt und dann... Was schreibe ich jetzt in Peter? Was soll der Titel sein, dass die Leute auch eine Ahnung haben, was ich eigentlich sagen will? Und ich habe mich jetzt entschieden, einfach ein Leben als Verwalter Gottes als so Titel zu nehmen. Und in der Vorbereitung sind dann Leute schon zu mir gekommen, und was predigst du, was ist das Thema? Und ich sage so, ja, so Verwalterschaft, verwalten. Und bitte was? Um was geht's? Die Leute haben keine Ahnung. Die kennen den Begriff nicht, wird nicht so häufig verwendet und sicher auch ein ungewöhnliches Thema für eine Predigt. Aber mir persönlich liegt es sehr am Herzen. Also die letzten Jahre habe ich gemerkt, wenn ich mein Leben so anschaue als Christ und mich definiere, dann denke ich immer so, Verwalter. Ich verwalte etwas, das ist mein Leben als Christ. Das ist so, was mir auf dem Herzen liegt. So definiere ich mich selber anhand von der Bibel. Aber da Verwalterschaft oder Verwalten so ein bisschen unklares Thema ist, offenbar, fange ich am besten mit einer Definition an. Und das war auch nicht leicht. Also ich habe auf Google geschaut, Definition Verwalter, verwalten, und dann steht da jemand, der verwaltet. Also nicht hilfreich. Ich weiß nicht, was Sie sich da gedacht haben. Aber ich habe dann doch was gefunden, und da gibt es 3 Punkte. Sich auftragsgemäß um etwas kümmern. Das ist schon mal spannend. Gefällt mir gut. Sich auftragsgemäß um etwas kümmern. Das heißt, ein Verwalter hat jemanden, der ihm einen Auftrag gegeben hat. Da steht jemand hinter dem Verwalter. Dann der zweite Aspekt, eine Einrichtung oder Organisation in eigener Verantwortung leiten. Das ist etwas, was wahrscheinlich viele nicht so gern hören wollen, in eigener Verantwortung. Also verwalten, da bin ich selber verantwortlich für etwas. Das haben wir jetzt schon, ein Verwalter hat jemanden, der ihm etwas sagt, einen Auftrag gibt, und der trägt die Verantwortung dafür. Und das dritte, ein Amt ausüben. Das ist auch interessant, vielleicht an einem Beispiel erklärbar. Wenn ich in der Arbeit bin und mein Chef kommt zu mir nächstes Jahr, da brauchen wir 20% Gewinn. Wenn du das nicht erreichst, dann müssen wir dich leider entlassen. Gut, dann hast du einen Auftrag bekommen von deinem Chef und du hast die Verantwortung dafür. Wenn du es nicht schaffst, dann hast du halt Pech. Aber der dritte Aspekt ist ja so wichtig, ein Amt ausüben. Wenn der Chef dir nicht die Position gibt, dass du da die Verantwortung übernehmen kannst, dass du Leuten sagen kannst, was sie jetzt tun oder ändern müssen, dann sieht es schlecht aus. Also wir brauchen nicht bloß die Verantwortung und den Auftrag, sondern wir brauchen auch diese Position als Verwalter, etwas tun zu können. Sonst hat das alles keinen Sinn. Und ich habe euch heute diesen Text mitgebracht aus Matthäus 25, 14 bis 30, wo Jesus auch ein Gleichnis bringt, wo auch Verwalter vorkommen. Und ein bisschen zum Kontext, also hier im Kapitel 24 fragen die Jünger, wann es denn so weit ist, dass er wiederkommt und was die Zeichen sein werden. Und das Kapitel 24, 25 hier im Matthäus-Evangelium, das ist Jesu Antwort auf seine Jünger. Also es geht darum, was sind die Zeichen der Zeit, wann wird er wiederkommen. Das ist grundsätzlich die Botschaft von den Gleichnissen, die hier stehen. Und dieses Gleichnis, das Gleichnis von den Talenten heißt es, das ist das letzte dieser Gleichnisse, welche Jesus hier verkündet. Das ist im Grunde genommen der wesentliche Punkt von diesem Gleichnis. Aber ich möchte natürlich ein paar andere Aspekte heute herausholen. Ich werde es jetzt einfach mal vorlesen, ein paar Gedanken zum Gleichnis selber und dann natürlich ein bisschen interpretieren, dass ihr ungefähr wisst, wie es weitergeht. Ja, Text ist auch schon da. Super. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und reiste außer Landes. Zugleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber, das einer empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knecht und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das Meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ja, und das ist jetzt mal das Gleichnis kurz vorgelesen. Im ersten Absatz steht, oder im ersten Vers, wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seinen eigenen Knechte rief und seine Habe übergab. Also das ist mal der Kontext, der für die Zuhörer sicher nicht unbekannt war. Also wenn hier Knecht steht, dann ist grundsätzlich von Sklaven die Rede. Also man kann das Wort Doulos, was hier steht, übersetzen als Diener, Knecht, Sklave. Aber wenn man den historischen Kontext genau anschaut, dann redet man hier von Sklaven. Und das ist natürlich für uns heute ein bisschen unverständlich. Der Herr gibt seinen Sklaven das viele Geld und reist davon, aber im Kontext von der römischen Welt damals, also wir müssen unterscheiden, hebräische Sklaverei, römische Sklaverei und griechische Sklaverei, und da war es ganz normal, nicht so wie wir es heute vorstellen, dass man Sklaven hatte, circa 1/5 der Bevölkerung waren Sklaven im römischen Reich, und auch unter diesem Kontext müssen wir jeden Bibelvers betrachten, der sich mit Sklaverei, mit diesem Begriff beschäftigt. Und die Sklaven damals im römischen Reich, die hatten ja teilweise Karriere gemacht. Also es war nicht so, dass die bloß auf dem Feld waren und nichts wert waren, keine Menschen waren, sondern im praktischen Leben war man als Sklave teilweise mehr angesehen als andere und hatte mehr Verantwortung. Wir haben auch historische Quellen von Menschen, die gehofft haben, Sklaven bleiben zu dürfen, weil es ihnen besser geht, als wenn sie frei sind. Aber da muss man sich ein bisschen umdenken. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Sklave hier von seinem Herrn Geld bekommt. Also ein Talent ist ca. 33 bis 36 Kilogramm. Also eine riesige Menge, ein richtiger Schatz eigentlich. Und sie tragen diese Verantwortung. Und was mir hier so auffällt, der Herr, der weiß, was er tut. Also der hat die 3 Knechte, er gibt nicht bloß einem sein Vermögen und sagt, kümmer du dich drum, und die anderen, die lassen wir mal außen vor, sondern er gibt jedem, er kennt sie. Der eine, der braucht nur 1 Talent, mehr kann der nicht umgehen. Der andere, der kriegt 5 Talente, der kennt sich aus, dem vertraue ich mehr an. Also wir haben hier einen Herrn über diesen Haushalt, der seine Knechte kennt und ihnen vertraut, nach einem vernünftigen Maß. Und was mir dann so aufgefallen ist, er reist außer Landes, dieser Herr, und da steht dann, sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen. Und das gefällt mir so, diese Knechte, die sind jetzt nicht erstmal froh, dass der Herr außer Landes ist, dass er weg ist, dass sie jetzt tun können, was sie wollen, vielleicht mal eine Woche Urlaub, oder fällt ja nicht auf, sondern sogleich machen sie sich an die Arbeit. Also sie bemühen sich dafür ihren Herrn, sie nehmen ihre Arbeit, ihren Auftrag ernst, das, was ihnen anvertraut wird, und verschwenden da keine Zeit. Anders sieht das dann aus in Vers 18. Da steht dann, der aber das 1 empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Also da können wir uns wahrscheinlich schon vorstellen, warum der bloß 1 Talent bekommen hat. Der war nicht so, der hatte nicht so die gute Laune, da gleich mit Handeln anzufangen, was mit dem Geld zu machen, sondern der hat es einfach vergraben. Das war ihm nicht wichtig, da irgendwas zu vermehren. Und dann im Vers 19 heißt es, und das ist ja eigentlich die Hauptbotschaft dann von dem Gleichnis, dass der Herr nach langer Zeit wiederkommt. Und sie hatten also viel Zeit. Also wenn er es vielleicht am Anfang vergraben hätte und dann nach einem Monat oder was auch immer draufgekommen wäre, okay, jetzt sollte ich was damit machen, jetzt habe ich mal den anderen zugeschaut, wie die erfolgreich arbeiten, ich kann mir da ein bisschen was abschauen, mit meinem Talent noch was anfangen, dann hätte vielleicht schon ein bisschen was dazu gewonnen. Aber in dieser langen Zeit, wie wir gelesen haben, hat er nichts damit gemacht. So, im Vers 21 dann. Also der mit den 5 Talenten kommt gleich zu ihm, zum Herrn, als er wieder da ist. Und dann sagt er ihm, ich habe 5 Talente dazu gewonnen zu den 5. Und das Interessante daran ist, wenn man sich den historischen Kontext anschaut, die Quellen, die wir haben, dann sind 5, also das Verdoppeln des Geldes überhaupt nicht viel. Also es war standardmäßig so, wer Geld hatte, um es einzusetzen, zu investieren, der hatte auch die Erwartung, das 5- bis 10-fache an Gewinn herauszuholen. Also die Knechte hier, die verdoppeln das Geld, was ihnen anvertraut war. Also es klingt vielleicht für uns heute viel, wenn man das Geld verdoppelt in einem Zeitraum, aber war sicher nicht beeindruckend damals. Aber der Herr sagt trotzdem, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Also der Herr, der ist begeistert. Gut und treu bezeichnet er ihn. Und geh hinein in die Freude deines Herrn. Das heißt im Grunde genommen, du darfst dich mit mir an den Tisch setzen. Also diese Formulierung, es geht darum, dass er Gemeinschaft haben darf. Wir lesen an anderer Stelle, wo Jesus erklärt, wenn du einen Sklaven auf dem Feld hast und der kommt nach Hause am Abend von der Arbeit, dann wird er natürlich nicht erst für sich selber essen, sondern der Herr wird ihm erstmal sagen, koch mir was, dass es mir gut geht und wenn ich dann gegessen habe und alles erledigt ist, dann darfst du essen. Das ist selbstverständlich. Also, dass der Knecht nach dem Herrn isst. Ich habe jetzt die Bibelstelle nicht dabei, aber Jesus sagt das so in einem anderen Kontext und hier ist interessant, dass der Herr sagt, geh ein in meine Freude. Also, du darfst mit mir gleichzeitig am Tisch sitzen. Du musst mir jetzt gar nicht mehr dienen und danach erst essen, sondern du kannst gleich mit mir quasi Zeit verbringen. Das ist auch interessant. Und wir kriegen hier schon ein Bild von einem Herrn, der eigentlich ungewöhnlich ist, der sehr milde ist und wertschätzt seine Sklaven oder Knechte. Aber dann geht es weiter, also dasselbe wiederholt sich nochmal mit dem Knecht mit den 2 Talenten. Aber dann kommt der Knecht mit dem 1 Talent. Und da steht dann, er trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg den Talenten der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und das ist ja irgendwie interessant. Der hat ganz andere Vorstellungen. Also das haben wir bisher überhaupt nichts davon gesehen. Also der stellt sich vor, hier einen bösen, schlechten, ungerechten Herrn und der ist gelähmt vor Angst, der will gar nichts machen. Ist irgendwie total unlogisch, für mich zumindest. Also ich kann nicht nachvollziehen, ist natürlich bloß ein Gleichnis, keine reale Geschichte, aber trotzdem, warum der Knecht so gehandelt hat. Weil wenn ich Angst vor meinem Herrn habe und bloß ein Sklave bin, dann würde ich mich, glaube ich, bemühen, so erfolgreich zu sein mit dem Geld, dass ich zumindest halbwegs gut davon komme. Aber der scheint hier vor Angst gelähmt zu sein. Und der Herr antwortet ihm dann, und das ist eigentlich, da es natürlich keine richtige Geschichte ist, sondern bloß ein Gleichnis, auch die Auflösung davon, was Jesus sagen will, dass der Knecht in Wirklichkeit böse und faul war. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechseln gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Also, der Knecht, dem war das völlig egal offensichtlich. Er hat nicht bloß faul gehandelt, er hat sich nicht drum gekümmert, sondern er hat auch nicht weise gehandelt. Es war ihm nicht wichtig, dass sein Herr noch die Zinsen kriegt von dem Geld, was ihm anvertraut wurde, sondern er hat es einfach vergraben. Und wir wissen, dass Inflation, wenn wir Geld einfach vergraben, irgendwann ist es gar nichts mehr wert. Also da bleibt nichts übrig. Wenn du es auf die Bank gibst, dann hast du zumindest noch denselben Wert hoffentlich wie danach. Wie davor. So. Wobei man auch sagen muss, dass die Tempel, die damals als Banken gedient haben, sehr unsicher waren. Also man kann vielleicht nachvollziehen, dass er der Bank nicht vertraut hat, wenn er Angst vor seinem Herrn hatte und sich gedacht hat, nicht auf Risiko gehen, dass das Geld dann einfach weg ist und ich es nicht mehr kriege, dann lieber vergraben, aber kann man natürlich hineininterpretieren. Und dann schließt das Ganze damit, dass, was ja auch logisch ist, nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Also wenn mir Geld anvertraut ist, ich nicht damit umgehen kann, klar, nimmt man es mir weg. Und wem gibt man es? Dem, der mit viel Geld umgehen kann. Also wenn ich 1.000 Euro habe und 10 Euro dazu kriege, dann geht man davon aus, dass ich damit mit den 10 Euro umgehen kann. Also ein Kind, was 2 Euro hat, nochmal 10 Euro zu geben, kommt vielleicht Blödsinn raus. Kann man sich vorstellen. Und dann natürlich noch am Schluss, was etwas hart klingt, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ist logisch, wenn der Knecht, für den du Essen hast, für den du Wohnraum hast, nichts macht und seinen Teil von dem, was er tun muss, vertraglich, natürlich, es gab für die Sklaven natürlich auch Verträge, die dann von den Herren vorgelegt wurden. Die Sklaven haben auch Geld bekommen für ihre Arbeit natürlich in der damaligen Welt, wobei sie einen Großteil meistens abgeben mussten. Da ist es klar, dass er dann rausgeschmissen wird in die Finsternis, dass der Herr nicht mehr bereit ist, für seinen Unterhalt zu sorgen. Und so viel jetzt mal zu dem Kontext, was hier eigentlich wirklich gesagt wird. Und wir können das natürlich interpretieren, dass der Herr, von dem hier die Rede ist, Jesus darstellen soll. Ich denke, da sind wir uns die meisten einig. Ist ja auch der Kontext, wie ich gesagt habe, die Jünger haben ihn gefragt, wann kommst du wieder, wann werden die Zeichen geschehen oder was sind die Zeichen? Und da ist eines dieser Gleichnisse, also wir leben jetzt in dieser Zeit, wo unser Herr quasi weg ist und wir Verantwortung bekommen haben, einen Auftrag oder verschiedene Aufträge. Also in diesem Gleichnis ging es jetzt um Finanzen, um Geld. Und auch das ist etwas, wo uns die Bibel sagt, wir müssen da verantwortungsvoll umgehen. Es gab früher ja den Zehnten und all diese Regeln und auch viele Bibelstellen, die den Umgang mit Geld beleuchten. Also passt das ganz gut auch in den biblischen Kontext, dass hier von Geld verwalten die Rede ist. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, zum Beispiel unsere Verantwortung, das Evangelium zu verkünden und all diese Dinge auch wie das Abendmahl feiern. Das ist eine Verantwortung, die wir haben, die Bibel richtig auszulegen. Da ist die katholische Kirche gut, die hat das so ganz als ihren Standpunkt, wir haben die Bibel zusammengesetzt, wir achten darauf, so ist die richtige Lehre, das fehlt uns ein bisschen. Bei uns hat jeder so mal die Bibel aufgeschlagen und schaut sich selber an und man redet meistens nicht drüber und dann kommen vielleicht auch mal falsche Dinge rein. Also da tragen wir viel Verantwortung, dass wir auch das Wort Gottes verwalten und uns da Gedanken drüber machen. Und so gibt es also in unserem Leben auch die Dienste, die Berufung, die wir haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich heute hier predige? Wie verwalte ich mein Leben, meinen Predigtdienst? Wie viel Zeit investiere ich da? Was sage ich? Höre ich auf Gottes Stimme oder nicht? Das ist für mich Verwalten, dass ich die Dinge richtig mache. Wenn ich einen Kinderdienst habe, investiere ich mich da? Gehe ich auf die Kinder zu mit Liebe? Oder bin ich bloß drinnen und schaue zu, wie sie sich streiten und dann gehe ich wieder? Aufgabe erledigt. Ja, und da steht nämlich auch, dass wir andere nicht verurteilen sollen, beurteilen müssen wir natürlich, aber verurteilen, das kann dann bloß Gott am Ende der Zeit und er sieht dann die Herzen, steht in der Bibel. Also wenn wir verwalten, dann geht es auch darum, was für eine Einstellung wir haben. Wir sehen hier den bösen, faulen Knecht, wie bezeichnet wird, dem war egal, die Dinge, die ihm anvertraut waren, der hat es einfach begraben, also man könnte sagen, er hat Gott begraben und sich nicht mehr darum gekümmert. Er hat einfach vergessen, was ihm gegeben wurde, was er erkannt hat, was er von Gott bekommen hat, während die anderen treu gehandelt haben. Sie haben sich gleich an die Arbeit gemacht und bemüht. Und was so wichtig ist, was wir auch in dem Gleichnis sehen, jeder von uns hat unterschiedliche Fähigkeiten und jeder kriegt unterschiedlich viel. Wir können nicht uns an anderen beurteilen, wenn wir verwalten etwas von Gott. Manche von uns haben vielleicht bloß dieses eine Talent und andere, die haben vielleicht 100 Talente bekommen von Gott. Also die haben vielleicht eine Gemeinde gegründet und da kommen die Leute und der Heilige Geist wirkt, Zeichen, Wunder geschehen und du kommst im Kinderdienst nicht zurecht mit den 2 Kindern, die du betreuen musst und alles läuft schief und du denkst dir, hoppala, das ist irgendwas, ich mache irgendwas falsch, ich bin nicht am richtigen Ort, aber Jeder hat unterschiedlich viel bekommen und unterschiedlich viel Verantwortung. Und es ist ja das Interessante, Gott kennt uns. Also Gott gibt nicht bloß jedem, wie wir beim Verwalter die Definition gesehen haben, verschiedene Aufträge, verschieden viel Verantwortung, sondern er gibt uns auch die verschiedene Position dazu. Also wir stehen nie in einer Position, wo wir das, was Gott uns anvertraut hat, nicht auch umsetzen können, wo wir nicht auch zu dem Ziel kommen, was Gott von uns erwartet. Und da dürfen wir auch aufhören, zu sehr auf das Ziel fokussiert zu sein, weil wir definieren oftmals selber Ziele. Also der Kinderdienst muss so toll sein, dass die Kinder jeden Morgen mit freudigem Lachen hineinkommen, und Gott hat das vielleicht gar nicht gesagt. Gott hat gesagt, kümmere dich um den Kinderdienst. Gott hat nicht gesagt, dass jetzt jedes Kind glücklich und voller Begeisterung jede Woche im Kinderdienst sein muss. Das war kein Ziel, was Gott vorgegeben hat, sondern Gott hat einfach bloß gesagt, verwalte das. Hier steht nirgends, dass der Herr gesagt hat, verdoppelt das Geld, sondern sie haben gearbeitet und am Ende ist das Doppelte rausgekommen bei denen, die es gemacht haben. Also, wenn wir eine Position haben, wenn wir etwas verwalten, dann heißt es noch lange nicht, dass das Ziel immer dasselbe ist oder im Verhältnis zu dem, was Gott uns gegeben hat. Weil es heißt auch, bei dem bösen und faulen Knecht, hättest du es auf die Bank gegeben mit Zinsen, dann hätte ich die wahrscheinlich nicht rausgeschmissen, wenn ich es so richtig verstehe. Dann wäre er noch durchgekommen. Also reden wir von ein paar Prozent mehr quasi, und der Herr wäre schon zufrieden gewesen mit seiner Verwalterschaft. Also müssen wir auch aufpassen, was wir an uns selber für Vorstellungen stellen, wo Gott ganz andere Pläne für unseren Dienst, für die Situationen, die er uns bringt, hat. Und es ist natürlich auch wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir trotz allem, dass wir nur Verwalter sind, dass es eigentlich, wie hier die Bibel sagt, oft auch eben als Sklaven dienen, kriegen wir trotzdem noch eine Belohnung. Trotzdem gibt Gott uns noch etwas für diesen guten Dienst, den wir getan haben. Es heißt, Paulus sagt, glaube ich, dass er nichts erwartet. Es ist ihm egal, was andere über seinen Dienst sagen, und er will am Schluss einfach bloß dastehen und sagen können, passt, ich habe das erledigt, was du von mir wolltest. Und auch Jesus sagt es, glaube ich, dass die Knechte sich nicht hochspielen sollen, nicht wichtig machen sollen für ihren erledigten Auftrag. Also trotzdem, trotz dieser Haltung, die wir haben sollen, dass wir quasi nur davon ausgehen, ich habe das jetzt erledigt, was mir aufgetragen wurde von Gott, ich erwarte nichts dafür, trotzdem belohnt uns Gott. Und es ist unabhängig davon, wie groß unser Dienst am Schluss ist, wie groß das Ergebnis für uns wirkt, Gott tut anhand dem, was er uns gegeben hat, beurteilen. Der die 5 Talente hatte, hat genau dieselbe Belohnung bekommen wie der die 2 Talente erarbeitet hat. Ja, und wir sehen natürlich dieses Thema Verwalten nicht bloß in diesem Gleichnis hier. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Bibelstellen. Ich habe ein paar mitgebracht. Und Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korinther 4,1: Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Also darum geht es, Treue. Das ist ein wichtiger Aspekt, und natürlich hier wieder ein anderer Punkt, Verwalten der Geheimnisse Gottes. Es gibt verschiedene Geheimnisse, die die Bibel erwähnt, was natürlich kein klassisches Geheimnis ist, sondern einfach etwas Offenbartes, was wir weitergeben sollen, wonach wir leben sollen. Aber Paulus schreibt hier, als Verwalter der Geheimnisse Gottes sieht er sich. Und hier schreibt er auch im Vers 5, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Also Gott schaut auch aufs Herz, also er schaut nicht auf Ziele, die wir uns vielleicht selber einbilden, die wir erreichen müssen, sondern er schaut drauf, wie bist du in den Situationen umgegangen, wie hast du verwaltet? Hast du das wirklich mit einer Liebe getan, ungeheuchelt, wahrhaftig? Oder hast du bloß deine eigenen Ziele verfolgt? Hast vielleicht in der Gemeinde viel getan und deine Berufen vielleicht sogar nachgegangen mit Erfolg, aber eigentlich wolltest du ganz was anderes erreichen damit. Eigentlich wolltest du bloß selber vielleicht gut dastehen oder dir einen Namen machen, ein erfolgreiches Buch schreiben oder sowas. Es gibt ja ganz viel, was man machen kann. Gott beurteilt das am Schluss dann auch. Und er schreibt auch, Paulus im Titus 1,7 kommt das auch vor. Da geht es um Älteste, schreibt dann in Titus, wie die sein sollen. Und da steht auch, denn der Älteste oder Aufseher steht hier, muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht im Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also auch hier bringt er wieder diesen Begriff, untadelig als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, wie wir in unserer Definition von Verwalter schon gehört haben. Der Verwalter verwaltet bloß für andere, er ist nicht selber der Herrschende, sondern die Autorität, das, was er tun soll, die Position, in der er ist, wurde ihm gegeben von seinem Herrn. Es ist Gottes Autorität, es ist das, was er uns gegeben hat. Wir müssen uns dann vor ihm verantworten für die Herrschaft, die wir übernommen haben quasi. Und auch Petrus schreibt es in 1. Petrus 4,10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also auch er bringt das als Thema, ein guter Verwalter zu sein, der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und das ist wieder dieser große Aspekt. Wir verwalten alles Mögliche, angeborene Talente oder von Gott gegebene Sachen. Also wir müssen da unterscheiden zwischen dem, was in uns ist und dem, was wir von Gott bekommen, nachdem wir uns nach ihm ausgestreckt haben, nachdem wir uns bekehrt haben. Und das, wir müssen beides beachten in unserem Leben. Auch unsere, wie gesagt, Zeit, die wir haben, wie wir sie einsetzen, wie wir verwalten, wie wir uns vielleicht auf eine Predigt oder einen Dienst vorbereiten oder wie viel Zeit wir mit Evangelisation verbringen oder mit Gebet. Also jeder hat da unterschiedliche Dinge in seinem Leben und man kann nicht wirklich vergleichen zwischen einem und den anderen, weder was die Dinge, die wir verwalten müssen, anbelangt, noch wie groß dieser Dienst ist, wie viel Verantwortung wir bekommen haben. Also ich möchte noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Das Verwalterschaft ist nicht unsere eigene Autorität, sondern wir sind da eingesetzt, sagt die Bibel. Uns sind Dinge anvertraut, für die wir verantwortlich sein müssen. Jeder von uns ist für seine eigenen Dinge verantwortlich in erster Linie. Und Gott sorgt auch dafür, dass wir in der Position sind, wo wir damit dienen können, wo wir richtige Entscheidungen treffen können, um die Ergebnisse zu erzielen, wo Gott dann sagt am Ende, du warst treu, du hast das richtig gemacht, mit der richtigen Herzenseinstellung. Also Gott verlangt nichts von uns, was wir nicht auch erreichen können. Ein Verwalter herrscht nicht, sondern er verwaltet nur. Er hat nicht selber die Autorität, sondern er erweitert bloß die Autorität von seinem Herrn. So wie wir jetzt von Jesus, bis er wiederkommt, Dinge anvertraut bekommen. Er ist auf den Auftrag fokussiert, nicht auf sich selbst. Wir sehen das auch im Alten Testament immer wieder an verschiedenen Stellen. Im Haggai steht zum Beispiel, wo sie den Tempel aufbauen wollen, diesen Auftrag bekommen haben und dann sagt der Prophet zu ihnen, ja, ihr baut zuerst eure eigenen Häuser anstatt den Tempel, den ihr bauen sollt. Und deswegen habe ich, also Gott, euch alles vernichtet, die Ernte, alles, was ihr macht, geht schief. Nicht wegen Satan, nicht weil ihr schlecht verwaltet habt oder so, sondern einfach, weil ich jetzt dafür sorge, dass es schlecht läuft, weil ihr nicht den Auftrag erfüllt, den ihr machen sollt. Ihr habt zuerst an euch gedacht, anstatt den Auftrag, den ihr von Gott bekommen habt, umzusetzen. Und dann läuft das schief. Also wir sollen sein wie die im Gleichnis, die guten und treuen Verwalter, die sich sofort an die Arbeit gemacht haben, als er sich auf die Reise gemacht hat, zuerst an unseren Auftrag denken und Gott kümmert sich dann um den Rest nebenher. Und wenn wir dann die ersten Ziele erreicht haben, dann merken wir, dass unsere privaten Probleme auch Gott alle im Griff hat und sich das auch so entwickelt, wie Gott das plant, dass wir in dieser Position, wo wir sind, auch die Ziele erreichen können. Und wichtig eben die gute Absicht. Die kann man nicht sehen, können wir nicht sehen, aber Gott sieht sie am Ende der Zeit, mit was für einem Herzen wir unsere Verwalterschaft angetreten haben, mit welchem Herzen wir unseren Zielen nachgegangen sind. Und wir sollen uns nicht für unsere Dienste, wo wir Gottes Aufträge erfüllen, selber ehren und uns gut darstellen und sagen, ja, ich bin besser als die anderen, die sind faul und böse und ich bin treu und gut und alles ist bei mir super, sondern ich soll, wenn ich etwas von Gott bekomme, auch erwarten, dass es selbstverständlich ist. Also ich soll nicht irgendwann zu Gott sagen, also ich könnte jetzt schon mal ein bisschen was zurückbekommen für meinen Dienst und wie schaut es jetzt aus, Gott? Sondern wir sollen sagen, es ist selbstverständlich gewesen, da ich das gemacht habe, was du mir anvertraut hast. Amen.